hinter die Kulissen zu blicken und Menschen kennenzulernen, die die Zukunft der Hansestadt gestalten. Das ist die Idee von Komplizen für die Zukunft. Was bewegt die Stadt? Der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Die VHS öffnet die Türen zu wichtigen Hamburger Institutionen, Unternehmen, Einrichtungen und Projekten. Dieser Abendblatt-Podcast bringt Ihnen Menschen, die Hamburgs Zukunft mitgestalten, direkt ins Ohr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Achim Leoni und mein Komplize für heute ist ein Mann, für den Kebab ein Energielieferant der Zukunft ist. Herzlich willkommen, Klaus Kienle vom Verein Kebab. Vielen Dank, dass Sie in unser Studio gekommen sind.
Ja, vielen Dank, dass ich kommen durfte und ein großes Hallo.
Ja, Kebab, wir reden jetzt nicht über Fleisch, das können wir, glaube ich, gleich mal klären. Wofür steht das denn?
Also Kebab, ich sag immer so schmunzelnd, es ist der größte ökologische Döner Hamburgs. Ist es natürlich nicht. Kebab steht für Kulturenergie Bunker Altona Projekt und ist ein Objekt mitten in Altona, das nach dem hoffentlich bald kommenden Umbau zum Energiebunker und zur Kulturstätte.
Also das ist ein Hochbunker, der steht an der Schomburgstraße, Altona Altstadt, vis-à-vis eigentlich vom Kiez, kann man fast sagen, ne?
Genau, also hinter der Endoklinik im Prinzip, zwischen Endoklinik und dann ja weiter in, ein bisschen ist er beim Walter-Möller-Park versteckt, aber eigentlich sehr zentral. Und der Hochbunker wurde gebaut 42, 43, Ende des Zweiten Weltkrieges und soll jetzt transformiert werden zu etwas Schönem natürlich.
Mhm. Wie genau, darüber reden wir gleich. Aber erstmal, wie kam es denn, wer hatte überhaupt diese Idee, daraus einen Kulturenergiebunker zu machen?
Ja, das ist tatsächlich auch ein Pilotprojekt, diese Kulturenergiemischung, und ist entstanden 2011. Da hatten sich Menschen aus Altona und St. Pauli zusammengefunden, die eigentlich gegen die Moorburg-Trasse protestiert haben und sich dann überlegt haben, ja, was können wir nicht nur dagegen machen, sondern auch dafür. Und daraus ist die Idee entstanden, regenerative Energie zu erzeugen. Und da das viele Menschen aus dem Kulturbereich waren, war dann natürlich die Mischung vorprogrammiert.
Wie passt denn Kultur und Energie zusammen?
Das ist eine gute Frage. Also letztendlich passt es insofern sehr gut zusammen, weil die Energieerzeugung, die letztendlich die Kultur fördern soll beziehungsweise subventionieren soll, so dass die Mieten im Kulturteil des Bunkers dann so verträglich sind, dass sie auch wirklich für die Menschen aus der Nachbarschaft bezahlbar sind. Und Kultur hat ja immer so ein bisschen das Problem der, ja, des Geldes. Und das lässt sich dadurch vielleicht ein bisschen lösen. Gleichzeitig ist es natürlich auch der Gedanke, auch der Nachhaltigkeitsaspekt, der da reinspielt. Und das ist natürlich in der Kultur genauso, spielt es eine Rolle wie in der Energieversorgung.
Wir reden gleich über die Zukunft dieses Projekts. Aber das ist ja nicht mehr ganz neu. Sie haben es ja gerade schon selbst gesagt, 2011 ist diese Idee entstanden. Wir haben schon, ich habe mal nachgeschaut in unser Archiv, wir haben schon 2012 darüber berichtet mit der Zeile, mit der Überschrift, Luftschutzbunker soll zum Kulturenergiebunker werden.
Ja.
Soll. Wie weit sind wir denn jetzt?
Ja, es ist ein langer Weg, wie man schon an der Zeit sieht, was einfach an der Komplexität des Projektes liegt. Also wirklich diese Mischung aus Energie und Kultur macht es nicht einfach. Es sind verschiedenste Behörden involviert. Und im Moment hakt es so ein bisschen an Fördergeldern, die zugesagt wurden vor 2,5 Jahren, aber nicht ausgezahlt werden. Und wir sind so ein bisschen, jeden Tag warten wir darauf, dass es endlich losgehen kann mit dem Umbau.
Das heißt also, es ist noch gar nichts passiert in all der Zeit?
Doch, es ist sehr viel passiert. Also es war im Prinzip ein Prozess, der damit begonnen hat, dass der Bunker erstmal und die Umgebung des Bunkers ein bisschen durch die, es ist ja als Verein organisiert, das Projekt erstmal in der ersten Linie, und die Menschen des Vereins haben die Umgebung sauber gemacht. Es war sehr viel Müll am Bunker. Es entstanden erste Hochbeete, wo Urban Gardening, das auch bis heute noch betrieben wird, um den Bunker herum stattfindet. Ja, und dann gab es immer weitere Schritte. Es gab eine Machbarkeitsstudie für den Energieteil. Die wurde dann 2017 auch schon, also die zweite Machbarkeitsstudie, abgeschlossen mit der mit dem Ergebnis, dass das die Energie, die dort erzeugt wird, das ist ja letztendlich Bioenergie, wenn man das mal so laienhaft sagt, dass das auch wirklich funktioniert und auch vom Preis, das ist ja mal dieser Spagat zwischen ökonomisch und ökologisch, dass es dafür Abnehmer geben wird.
Energie ist in dem Fall nicht Strom, sondern Wärme.
Genau, es ist ein Wärmenetz, das dort entstehen soll, dezentral, nur für das Quartier. Und Abnehmer sind zum Beispiel das Bäderland direkt an der Holstenstraße, ist einer der größeren Abnehmer, die auch schon die Zusage dafür gegeben haben, dass sie das machen werden. Dann ist es die Luise-Schröder-Schule um die Ecke und ungefähr 1000 Haushalte, die zur Saga BVE gehören, die auch schon die Zusage dafür für die Stromabnahme erteilt haben. Das sind alles Auflagen, auch die Behörden gestellt haben, zusätzlich zu diesen Machbarkeitsstudien, die vorher schon abgeschlossen wurden.
Aber im Bunker selbst sieht es eigentlich so aus, wie es immer ausgesehen hat?
Nein, der Bunker wurde 2016 aus dem Zivilschutzprogramm herausgenommen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, 2016, 2014 ist auch egal. Er wurde dann leergeräumt. Also es sind im Prinzip nur noch die Installationen der technischen Gebäudeausrüstung, sprich Lüftung und das Dieselkraftwerk für den Betrieb vorhanden. Aber sonst ist er komplett leergeräumt gewesen und übernommen worden. Und steht zurzeit weitestgehend leer, weil die Nutzung im Gebäude einfach durch die behördlichen Auflagen und architektonisch einfach noch nicht wirklich gegeben ist. Also können ihn für Lagerungen und für Führungen benutzen, was wir auch fleißig machen natürlich.
Aber es soll ja in nicht allzu ferner Zukunft da jede Menge Leben einziehen.
Ja.
Jetzt sind wir ja leider ein Podcast und können also keine Animationen oder Visualisierung oder so zeigen, wie es da mal aussehen soll. Aber versuchen Sie sich doch mal so als Audio-Guide, führen Sie uns doch mal durch den Bunker. Was wird es dort mal zu sehen geben?
Ja, also man steht erstmal vor dem Gebäude. Es ist ein Zwillingsgebäude, es sind zwei Gebäudeteile, also es sieht von außen aus wie ein Gebäude, es sind aber zwei Gebäude, die direkt aneinander stoßen, die exakt spiegelgleich sind. Und wir gehen jetzt mal in den rechten Teil, in den Kulturteil. Kommen erstmal durch einen schneckenartigen Eingang, das liegt einfach an der Historie des Bunkers, und stehen jetzt am Anfang in der lokalen Ökonomie. Das ist ein Bereich, den es jetzt schon gibt, den es auch zukünftig dann an anderen Orten geben wird wahrscheinlich innerhalb des Gebäudes, wo Produkte aus der Nachbarschaft, also Eier von Heidi, irgendwo vor den Toren von Hamburg oder auch Honig, es gibt auch Bienen am Bunker, der dort an die Mitglieder verkauft wird, und Saft aus dem Wendland bestellen wir ab und zu. Dann gehen wir weiter, ein Stück weiter, und kommen an der Solawi vorbei, an der solidarischen Landwirtschaft. Auch ein Projekt, das nicht direkt zu Kebab dazugehört, aber wo die Solavista, die ihr Gemüse, das sie in den vier Landen, das in den vier Landen angebaut wird, biologisch natürlich, abholen können. Das wird dort gelagert als Ausgabestelle. Und dann gehen wir weiter in den ersten Stock, finden die ersten Proberäume für Musiker. Wenden uns ein bisschen nach rechts. Dort ist ein größerer Raum, wo Bunker sind ja immer sehr niedrig von den Decken. Decken einfach herausgenommen wurden nach dem Umbau und ein verhältnismäßig großer Veranstaltungsraum entstehen wird. Es ist ein Veranstaltungsraum, der für Chöre, für Theaterveranstaltungen, für Hochzeiten, für alle möglichen kulturellen Veranstaltungen und auch sozialen Veranstaltungen in der Nachbarschaft dann zur Verfügung steht.
Aber da muss ich kurz mal einhaken. Kultur, weiterer Veranstaltungsraum. Wir befinden uns in unmittelbarer Nähe des Kiezes, der Reeperbahn, mit jeder Menge Kulturstätten, Veranstaltungsräumen. Braucht es da einen weiteren?
Ja, es ist tatsächlich so, dass es gab 2016 schon eine große Bürgerbefragung also in der direkten Umgebung, was die Menschen sich eigentlich in diesem Gebäude vorstellen. Und das, was am höchsten bewertet wurde, war ein Raum der Begegnung. Es gibt natürlich das Haus 3 in der Nähe und auch andere Veranstaltungsorte. wo auch tatsächlich die behördliche Auflage ist, dass es keine Konkurrenz geben soll, sondern es soll etwas Neues entstehen. Und das würde ich sagen, das schaffen wir auch dadurch, dass wir A, diese Proberäume für Musiker werden immer gesucht und gebraucht und auch für bildende Künstler, Ateliers. Im Bunker ist immer ein bisschen schwierig, also es wird zukünftig Fenster geben, das habe ich eben vergessen zu sagen, wenn wir dann in den oberen Stockwerken sind, wird es natürlich auch Fenster und auch Austritte nach draußen geben. Dann kommt noch dieser Bereich des Urban Gardenings dazu. Das, was im Moment unten um den Bunker herum passiert, wird zukünftig auf dem Dach stattfinden.
Dort also es wird einen Dachgarten geben.
Es wird einen Dachgarten geben, auch barrierefrei zugänglich, also mit Fahrstuhl, der bis ganz oben führt. Und dort wird dieser Urban Gardening-Bereich dann den Menschen aus dem Quartier, und wir haben jetzt schon Menschen, die keinen Balkon haben, die keinen eigenen Garten haben, die kommen, um einfach mitzugärtnern. Und auch das soll zukünftig dann oben auf dem Dach stattfinden.
Ein zweiter grüner Bunker, Hamburg.
Ein zweiter grüner Bunker, ja, mit einem bisschen anderem Ansatz. Die Anpflanzung bei uns im Garten ist in Hochbeeten. Das wird oben auf dem Dach dann wahrscheinlich auch so sein und ist nach den Prinzipien der Permakultur. Das heißt eigentlich, Permakultur bedeutet ja, dass möglichst wenig wirtschaftliche Einflüsse und auch menschliche Einflüsse auf die Pflanzen, bei den Pflanzen stattfinden. Ich finde das immer erstaunlich, wie viele Menschen dann doch gebraucht werden, um zu gießen, um dies und jenes zu machen. Aber es unterscheidet sich so ein bisschen von dem Feldstraßenbunker, auf den du gerade ansprichst, wo es ja eigentlich erstmal mehr um das Aussehen geht und weniger um die Ökologie, würde ich jetzt einfach mal so ganz frech behaupten.
Wo wir gerade über Ökologie sprechen, ist dann natürlich der Energieteil dieses Bunkers nicht weit. Der findet dann auf der anderen Seite statt. Das Ganze ist getrennt durch eine dicke Mauer, oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist tatsächlich eine dicke Mauer im Moment, auch mit Durchstiegsklappen für damals im Ende des Zweiten Weltkrieges die Menschen, ja, treffen auch immer auf Menschen aus der Nachbarschaft, die das wirklich als Kinder erlebt haben. Es gibt in jedem Stockwerk Durchstiegsklappen, wo die Menschen dann in die andere Hälfte rüber konnten, aber die sind richtig massiv. Und auch die Wände dazwischen. Also da gibt es einfach schon eine räumliche Trennung. Der Energieteil wird dann auch von der KEGA, von der Kulturenergiegenossenschaft Altona, betrieben. Das ist einfach aus ganz wirtschaftlichen Gründen. Ein Verein kann keinen Strom erzeugen und kann auch nicht wirtschaftlich arbeiten, oder ein gemeinwohlorientierter Verein nicht, was wir sind. Und deswegen hat sich die KEGA gegründet. Es ist letztendlich aber ein Projekt unter dem Dach von Kebab. Mhm. Das ist genauso wie der Bunker ein Zwillingsbunker ist, sind wir ein Zwillingsprojekt. Und sehr eng verwachsen miteinander. Du sprichst wahrscheinlich auch auf die Art der Energieerzeugung an. Die Energieerzeugung im Energieteil soll natürlich möglichst ökologisch sein. Ganz ökologisch geht immer aus wirtschaftlichen Gründen nicht. Aber es ist so, dass der Hauptanteil aus Luft-Wärmepumpen erzeugt wird, die Wärme. Dann kommt dazu ein Blockheizkraftwerk, das wahrscheinlich mit Holzpellets befeuert wird, das aus Grünschnitt aus den Anlagen, Parkanlagen kommt, also auch aus der näheren Umgebung. Es geht auch dabei wieder um kurze Wege und auch jetzt keine fossilen Brennstoffe möglichst zu verbrennen, sondern dann wirklich diesen sowieso Abfall zu nutzen.
Bioabfälle
im Prinzip zu nutzen, genau. Als dritte Komponente, es ist leider auch sehr komplex, gibt es dann noch einen Spitzenlastkessel für die kalten Wintermonate, wo die Luftwärmepumpen nicht genügend Energie erzeugen, damit im Schwimmbad das Becken nicht kalt wird, ist das dann zuständig. Und es gibt gerade ein Pilotprojekt, das wahrscheinlich dazu kommt, das sind Grundwasserwärmepumpen. Das heißt, im Park nebenan wird Wasser aus dem Grundwasser hochgepumpt, um ein paar Grad abgekühlt. Daraus wird wieder Wärme erzeugt und in Sichtweite im Prinzip wieder eingeführt in das Grundwasser. Das ist eine Kreislaufwirtschaft. Also auch das findet man immer wieder im Projekt, diese Kreislaufwirtschaft. Also egal, ob es jetzt beim Urban Gardening ist oder in der Energieerzeugung. Also es geht immer darum, diese Ressourcen so schonend wie möglich zu nutzen.
Mhm. Klingt einerseits sehr, sehr einleuchtend, andererseits schon auch ganz schön komplex. Woher kommt denn da die Expertise, das Fachwissen, so ein Projekt umzusetzen? Das kann ja so ein Verein eigentlich auch nicht leisten.
Ja, also man muss ganz klar sagen, im Verein, wir sind alles Laien und brauchen natürlich dann auch Beistand von außen. Und das wird teilweise durch Förderprogramme dann ist das gegeben. Also diese BAFA-Studie wurde unterstützt, beziehungsweise auch durch Ingenieure, die Berechnung gemacht haben, durchgeführt. Und bei dem Energieteil geht es darum, dass auch die Genossenschaft kann es nicht alleine leisten, dass ein Projektpartner mit ins Boot geholt wird. Das war vor dem Ukraine-Krieg Greenpeace Energy, die dann leider, aber sehr kurzfristig, die hatten auch schon viel Geld und auch Expertise in das Projekt gesteckt, ausgestiegen sind, einfach aufgrund dieser Unsicherheiten, die damit verbunden waren. Und dann hatte das Projekt wieder so einen kurzen Moment, wo alles nicht erstarrte, aber erstmal wieder erbebte. Und es wurde dann von den Menschen im Projekt innerhalb kürzester Zeit ein neuer Projektpartner. Das war oder ist GP Joule Wärme. Eine Firma, die sich weltweit auf Wärmeenergieerzeugung spezialisiert hat, gefunden. Und die sind in das Projekt eingestiegen. Mhm. Und jetzt versuchen wir sie bei Stange zu halten, weil auch die warten natürlich darauf, dass es losgeht. Und wir hängen in diesen Behörden. Ja, in der Behördenschleife.
Ja, wir haben auch darüber berichtet. Ja. Man braucht auf jeden Fall einen ganz schönen langen Atem.
Man braucht langen Atem und auch viel, es ist alles ehrenamtlich, insofern auch viel Zeit und Energie, die da reinfließt von den Menschen, die im Projekt sind. Auch die muss man natürlich bei Stange halten und bei Laune halten. Mhm.
Also wir hinken ja, glaube ich, dem Zeitplan schon ein bisschen hinterher. Ich habe gelesen, die Stadt hat 2020 den Bunker vom Bund gekauft. Unter der Voraussetzung, dass dann innerhalb von 5 Jahren, das wäre also nächstes Jahr dann ja, ein gemeinwohlorientiertes Projekt realisiert wird.
Genau.
Ist das noch realistisch?
Es ist insofern nicht realistisch, dass der Umbau bis dahin nicht stattgefunden haben wird. Aber wir sind auch jetzt schon gemeinwohlorientiert am Projekt sozusagen oder am Standort sichtbar und machen dort ganz viel gemeinwohlorientierte Sachen. Deswegen denke ich, kann man das so unter diesen Aspekten durchaus sehen, dass es passiert. Eigentlich ist die Auflage natürlich, dass der Umbau, dass nach dem Umbau die gemeinwohlorientierte Nutzung stattfindet. Aber das ist zeitplanmäßig einfach nicht zu halten.
Mhm. Kebab war ja nicht der einzige Interessent, Bewerber für diesen Bunker. Es gab einen Investor. Der wollte dort Künstlerwohnungen, Atelierwohnungen schaffen, teilweise günstig, teilweise aber auch sehr hochpreisig, womit er das dann wiederum gegenfinanzieren wollte. Das ist dann von der Politik abgelehnt worden. Sie haben den Zuschlag bekommen. Er hat aber angekündigt, dieser Investor, juristisch gegen ihr Projekt vorzugehen. Was ist denn daraus geworden?
Das ist alles vor meiner Zeit gewesen. Insofern kann ich da gar nicht dafür zu sagen. Aber da es da in den Annalen jetzt wirklich keine Worte mehr darüber fallen, würde ich mal davon ausgehen, dass das im Sande verlaufen ist. Mhm. Vielleicht kommt er wieder an den Start, wenn wir jetzt nicht wirklich vorankommen. Das könnte natürlich passieren, dass dann sozusagen die Konkurrenz schläft ja nicht. Auch da wieder Ansätze passieren. Aber im Moment ist da eigentlich kein...
Also von dritter Seite droht dem Projekt im Moment keine Gefahr?
Nein, nein.
Du hast gesagt, du bist selber erst später zu diesem Projekt dazugekommen. Wie kam es dazu?
Ich bin tatsächlich durch eine Führung aufmerksam geworden. Ich habe das Projekt länger durch verschiedene Newsletter verfolgt, bin aber nie direkt hingekommen. Ich wohne selber in Altona Nord und wusste immer, es gibt es, aber nie genau den Standort. Dann gab es eine Führung. Ich bin hingegangen und war so angezuckert, überzeugt von dem Projekt, dass ich sofort in der Genossenschaft Mitglied geworden bin. Das Genossenschaftsprinzip finde ich einfach toll. Man hat einen Teil als Normalsterblicher, hat man einen Teil dieses ganzen Objektes sozusagen. Ich bin Bunkerbesitzer geworden in dem Moment und das fand ich großartig. Erst später habe ich dann den Verein, überhaupt die Funktion des Vereins kennengelernt und bin dann dummerweise in den Vorstand gewählt worden.
Warum dummerweise?
Ja, es ist doch recht viel Arbeit, Verantwortung, die damit verbunden ist, aber es ist jedes Mal wieder eine Herausforderung.
Ja, du bist eigentlich gelernter Siebdrucker, habe ich gelesen, Diplom-Foto-Filmdesigner und heute als freischaffender Künstler im Bereich Fotografie und Medien tätig. Wie viel Zeit nimmt denn dieses Projekt Kebab in deinem Leben ein?
Also Kebab nimmt schon einen großen Teil ein. Ich versuche immer meine Stunden, die ich dort damit zubringe, gar nicht zu genau anzugucken, aber ich komme wahrscheinlich schon so auf in Hochzeiten auf 15 bis 20 Stunden in der Woche. Mhm. Und das
ist ein Nebenberuf.
Es ist letztendlich ein Nebenberuf, kann man so sagen. Ein unbezahlter Nebenberuf.
Kann man sich denn da auch künstlerisch einbringen oder ist das vor allem administrative Tätigkeit, die da anfällt?
Ganz unterschiedlich. Also ich habe auch tatsächlich im Bunker mal, wir dürfen ihn ja zur Führung benutzen und wir legen das dann auch etwas weiter aus und machen kreative Bunkerführungen. Selber im Bunker eine kleine Ausstellung gemacht, die dann geführt wurde natürlich, die Menschen mussten sich anmelden, konnten dann kommen und wurden durch diese Bunker, nicht durch den Bunker, sondern durch die Ausstellung im Bunker geführt. War ein wunderbare Sache. Mhm. Außer die 100 Löcher in Bunkerwände zu bohren, das war kein Vergnügen.
Da braucht man Spezialgerät.
Ja, wir haben uns das leider mit einer Handbohrmaschine angetan und haben 2 Wochen gebraucht für den Aufbau, den wir sonst in maximal 2 bis 3 Tagen gemacht hätten.
Gibt es eigentlich irgendwelche Vorbilder für dieses Projekt? Ein Bunker, der als Energieerzeuger genutzt wird? Oder als Kulturstätte, glaube ich, das gibt es schon, Proberäume und so weiter, das kennt man ja, ne?
Ja.
Aber als Energieerzeuger?
Ja, in Wilhelmsburg, der Energiebunker, ist natürlich ein Vorreiter gewesen im Rahmen der IBA. Der Unterschied ist im Wesentlichen, dass dort eine Institution dahinter stand und hier bei diesem Projekt ist wirklich von den Bürgern für die Bürger ein reines Bürgerprojekt ist und daraus erwachsen ist. Also das ist der große Unterschied und die Mischung Kultur-Energie. Das ist wirklich etwas, was ich sagen würde, was erstmal so einzigartig ist, wo wir auch Besuch, ich habe gerade eine Führung für die Uni Kassel gemacht, wo Menschen aus Kuba, Architekten aus Kuba, ein Seminar oder eine Veranstaltung belegt hatten. Und die haben sich den Bunker angeguckt, auch unter diesem Aspekt Kultur, Energie. Mhm. Im September kommt Besuch aus Japan. Also wir haben weltweit erregen wir Aufmerksamkeit, aber auch lokal natürlich. Mhm. Also das Lokale ist für uns natürlich auch immer sehr wichtig. Einmal im Monat gibt es öffentliche Bunkerführungen für Menschen, die in der Nachbarschaft wohnen, die sich einfach das Projekt angucken und auch den Bunker von innen dann angucken können.
Kann dieses Projekt oder kann dieser Bunker dann auch zu so einem Vorzeige, vielleicht sogar zu einem Wahrzeichen von Hamburg, also wie es der grüne Bunker an der Feldstraße geworden ist, werden?
Es ist die Idee und das steckt auch dahinter, dass wir mit diesem Projekt den Klimazielen der Stadt Hamburg eigentlich schon weit voraus sind. Also die Energieerzeugung, die dort stattfindet, auch die Dezentralisierung der Energieerzeugung ist eigentlich etwas sehr Zukunftsweisendes. Und da stecken wir so ein bisschen in diesen Pilotcharakterschuhen und hoffen, dass das dann andere nachmachen.
Das wäre also auch umsetzbar in anderen
Definitiv.
Stadtteilen
ja, in Hamburg. Ja, also Hamburg ist Bunkerhauptstadt, hat die meisten Bunker in Deutschland gehabt. Insofern gibt es da, glaube ich, schon noch Potenzial. Mhm.
Aber die Energie, die ist wirklich ausschließlich für die unmittelbare Nachbarschaft. Also ich könnte jetzt nicht, zum Beispiel, ich wohne in Lockstedt, ich könnte jetzt nicht sagen, ich möchte auch gerne vom Energiebunker Altona beliefert werden.
Nein, das geht tatsächlich nicht aus wirklich den genannten Gründen, dass die Energie auch lokal erzeugt und vertrieben wird. Und da ist die Grenze, ich würde mal sagen, ungefähr 2 Kilometer maximal, eher weniger, 1 Kilometer im Radius, wo es Sinn macht, die Energie zu verteilen. Also auch das Hexenbergviertel auf der anderen Seite der Königstraße wäre interessant als Abnehmer. Auch da finden es ist sehr dynamisch, was passiert sozusagen.
Wie finanziert sich denn eigentlich dieses Projekt? Und wenn ich es unterstützen möchte, weil ich davon so begeistert bin, kann ich das machen?
Ja, also der eine Schritt ist natürlich Mitglied zu werden, entweder im Verein oder Genossenschaft oder in beiden. Damit unterstützt man das Projekt im Kleinen, im Großen. Wir sind auf Spenden angewiesen, wir sind natürlich auch auf Förderung und da ist die Stadt auch wirklich sehr großzügig gewesen bisher, was Förderungen angeht. Innerhalb der Genossenschaft gibt es dann die Genossenschaftsanteile, die notwendig sind, um das Eigenkapital für den Umbau und auch für die Kredite sozusagen zu bekommen. Es ist eigentlich nichts anderes, als wenn man ein Haus baut. Man braucht ungefähr 20% Eigenkapital und der Rest kommt dann erstmal von der Bank und wird dann über den Verkauf des Strom, Strom, jetzt bin ich aber voll daneben, der Wärme natürlich, Verkauf der Wärme finanziert.
Aber wir haben alle beim Hausbau, ja, wo Sie es gerade ansprechen, wo du es gerade ansprichst, gemerkt, wie teuer das geworden ist in den letzten Jahren. Die Preise sind explodiert. Ist das Projekt auch leidtragend?
Es ist definitiv leidtragend, weil die ganzen Berechnungen und Fördersummen basieren natürlich auf schon alten Zahlen. Und auch das macht uns ein bisschen Druck, dass wir wirklich loslegen können, weil je länger wir warten, desto teurer wird alles und desto schwieriger wird natürlich die Finanzierung.
Also der Verein steht in den Startlöchern? Es braucht nur das Signal.
Absolut, absolut, ja. Es ist, also wir stehen im ständigen Kontakt mit dem Bezirk und auch mit der BUKEA, der Behörde für Umwelt, Klima und Agrar. Und es ist ein zähes Ringen, weil diese Förderung ist, wie gesagt, schon zugesagt von oberster Stelle, von Finanzsenator Dressel und wird einfach nicht ausgezahlt. Die Förderung ist erstmal nur für die Planungsphase des Umbaus gegeben. Und danach muss es weitere Anschlussförderung geben. Auch die sind eigentlich schon zugesagt, aber auch die versickern langsam. Also insofern muss es jetzt eigentlich vorangehen.
Über wie viel Geld reden wir denn da?
Die für die Planungsphase des Umbaus ist es etwas über 500.000 für den Kultur- und den Energieteil, die zugesagt wurde. Das reicht auch nicht aus, aber ist sozusagen der größte Baustein erstmal. Und die Anschlussförderung für den Umbau kommt aus der Riese, aus Riesemitteln. Das ist ein Programm, das praktisch für den Stadtteil ist, das aber auch Ende 2025 endet. Diese Förderung. Insofern stehen wir auch da an der Punkt, wo es eigentlich weitergehen muss.
Wenn ich jetzt mir selber ein Bild machen möchte, mal vom Kulturenergiebunker, so wie er jetzt im Moment aussieht. Es gibt die Möglichkeit, bei Ihnen zu gärtnern.
Mhm. Gärtnern im Moment, weil es auch wenig Menschen da sind im Moment, ist es nur noch samstags. Es war früher an mehr Tagen. Sobald wieder mehr Menschen sich daran beteiligen, wird es auch wieder geöffnet. Aber im Moment ist es ist es nur Samstagnachmittag möglich, dort auf Menschen zu treffen. Man kann natürlich auch an anderen Tagen dorthin gehen, aber es ist natürlich auch die Kommunikation, die eine Rolle spielt.
Gibt es auch Führungen durch den Bunker?
Führungen jeden ersten Samstag im Monat. Man muss pünktlich sein, 15 Uhr trifft man sich einfach ganz unverbindlich vor dem Bunker und wird dann durch den Bunker und durch das Projekt geführt. Es gibt so einen Rundumschlag.
Ja, und am 18. September, dafür führen Sie im Rahmen der VHS-Reihe Komplizen für die Zukunft selbst durch den Energiebunker. Dazu eine herzliche Einladung an alle Hörerinnen und Hörer.
Absolut.
Und damit danke ich mich ganz herzlich fürs Kommen und für die sehr interessanten Aussagen und sage bis zum nächsten Mal.
Ja, ich bedanke mich auch und sage tschüss.
Alles Gute.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.